Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Wir schließen jetzt unsere Folgen zum Thema Polizei mit dem Blick auf Gewalt gegen die Polizei. Viel thematisiert, Anstieg von Respektlosigkeit, Anstieg von Gewalt gegen Polizei, häufig von Polizeigewerkschaften vorgetragen, aber auch Innenministerien nehmen sich häufig diesem Thema an. Und wir wollen mal drauf schauen, was für eine Art von Gewalt erleben eigentlich PolizistInnen, nimmt es zu und welche Bedeutung hat denn eigentlich dieses Thema gegenwärtig?
Wie immer gucken wir dann zuerst ins Hellfeld als Kriminologinnen und gucken, was sagt denn die polizeiliche Kriminalstatistik. In der PKS finden wir nur Daten zur physischen Gewalt gegen Polizei, die psychische, also Beschimpfungen oder ähnliches, wird quasi nicht thematisiert. Es gibt ein extra Bundeslagebild des Bundeskriminalamts und für 2022 sind da rund 43.000 Fälle von Gewalt gegen polizeiliche Vollstreckungsbeamte aufgeführt. Das sind fast 8% mehr als im Vorjahr und es sind rund 96.000 Opfer aufgeführt. Das sind fast 9% mehr als im Vorjahr. Die allermeisten davon sind männlich und die Hälfte sind zwischen 25 und 35 Jahren. Die Tatverdächtigen, also diejenigen, die diese Gewalt gegen die Polizei ausgeübt haben, waren auch zumeist männlich. Sie waren zumeist deutsch und über 25 Jahre alt. In der Regel haben diejenigen alleine gehandelt. Sie waren oft schon polizeilich bekannt und mehr als jeder zweite stand in dem Moment unter Alkoholeinfluss.
Und dabei sehen wir ähnlich auch wie bei der Folge, wo wir uns illegale Polizeigewalt angeschaut haben. Diese Gewalt passiert nicht so komplett aus dem Nichts. Also Polizei geht nicht die Straße entlang und wird von Leuten angegriffen, sondern es ist eingebettet in Interaktion und meist auch in bestimmte polizeiliche Maßnahmen. Also es gibt Tatspezifika und es gibt aber auch Opferspezifika, wenn wir uns angucken, wer bei der Polizei ist eher betroffen. Und das sind ja ähnliche Merkmale wie auch bei der illegalen Polizeigewalt. Und das hat sicherlich auch einiges damit zu tun, dass die Situationen auch abhängig sind von Alter und Geschlecht. Also wenn man bei der Polizei die Laufbahn einschlägt, dann gibt es die sogenannte Erstverwendung, wenn man fertig ausgebildete PolizistInnen ist. Und diese Erstverwendung sind halt meist so etwas in Situationen, Demonstrationen, Nachtleben. Und umso weiter man dann in der beruflichen Karriere geht und umso älter man wird, ist man dann auch eher im Büro oder hat halt andere BürgerInnen-Kontakte. Also das muss man hier auch immer wieder mit berücksichtigen bei der Interpretation, dass diese Altersgruppen halt auch eher in bestimmten polizeilichen Einsätzen vertreten sind. Was für eine Art von Gewalt ist das denn jetzt eigentlich? Das wird im Bundeslagebild auch aufgeschlüsselt. Bei dem überwiegenden Teil der Gewalt handelt es sich um Widerstand und tätlichen Angriff. 86% der Opfer bei der Polizei waren hiervon betroffen. Und da müssen wir einen kleinen Exkurs einlegen. Was ist das eigentlich? Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt, wie es ganz formal heißt. Hier hat sich einiges geändert. 2017 kam es zu einer Gesetzesverschärfung und das führte dazu, dass der tätliche Angriff aus § 113 herausgelöst ist in einen neuen Tatbestand, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, § 114. Ein tätlicher Angriff im Sinne des § 114 ist jede feindselige Absicht, so heißt es hier im Bundeslagebild, unmittelbar auf den Körper des anderen zielenden Einwirken ohne Rücksicht auf Erfolg. Es muss dabei aber nicht zu einer körperlichen Verletzung kommen. Widerstandshandlungen sind nicht unbedingt wirklich Gewalt, also auch wenn beispielsweise man eine Hand wegschlägt, sich versucht vom polizeilichen Griff zu entziehen, PolizistInnen leicht wegstößt, all das gehört zu einem Widerstand dazu und ist seit dieser Gesetzesänderung stärker bestraft. Also man kann jetzt auch salopp sagen, Schubsen von PolizeibeamtInnen sieht eine Mindeststrafe von 3 Monaten Freiheitsentziehung vor. Das muss man beachten, dieser tätliche Angriff und Widerstand, das sind oft sehr leichte Formen von Gewalt, wenn ich das mal so wertend sagen darf. Das ist wichtig nochmal zu verstehen, dass gerade diese Widerstandshandlungen, die einem Großteil dieser Gewalt gegen Polizeibeamtinnen ausmacht, oftmals sehr leichte Formen von Gewalt sind oder vielleicht noch nicht mal wirklich körperliche Gewalt, sondern man widersetzt sich einer Maßnahme. Das heißt, wenn wir uns das Bundeslagebild anschauen, dann sehen wir, dass starke Formen von Gewalt sehr wenig vorkommen. Mord, Totschlagsdelikte, auch das passiert, aber in einem sehr geringen Anteil, ohne das jetzt so werten zu wollen, ist natürlich trotzdem schlimm, die Fälle, die es gibt, aber das ist nicht der Gros der Taten, wenn wir über Gewalt gegen Polizeibeamte sprechen.
Was eben das Gros ist, ist dann dieser tätliche Angriff. Mhm. Und da hatten wir im Jahr 2022 rund 16.000 Delikte erfasst und davon waren rund 34.000 BeamtInnen betroffen. Die Fallzahlen nehmen seit einigen Jahren zu und was für die Veränderung aber auch wichtig zu wissen ist, ist, dass die Anzahl der PolizeibeamtInnen in Deutschland eben auch zunimmt. Das Ganze ist auch abhängig von der Einsatzart und damit auch vom Aufkommen der verschiedenen Einsätze. Das kann man aber nicht so spezifisch untersuchen, sollte man eben aber im Hintergrund behalten. Ja,
also man könnte sich vorstellen, wenn in einem Jahr auch mehr Demonstrationen sind, größere Feste mit alkoholisierten Menschen.
Die Europameisterschaft.
Menschen, ja, dann kommt es auch mehr dazu. Aber das kann man nicht so jetzt rausrechnen, dass man dann sagen kann, da gab es so und so viele Einsatzanlässe, die eher auch Gewalt bedingen.
Ja. Es gibt eine erhöhte Sensibilisierung und eben auch die Gesetzesänderung, die du gerade erläutert hast, spielt eine Rolle.
Ja. Geht auch einher mit einer generell erhöhten Gewaltsensibilität, die wir in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten feststellen, was ja auch in vielen Bereichen ja auch positiv ist, dass wir vieles auch als Gewalt verstehen, gerade auch was im häuslichen Rahmen passiert und unter Strafe stellen. Und diese erhöhte Sensibilisierung macht, kann man sagen, auch vor der Polizei nicht Halt. Es gibt manchmal so Äußerungen außer Polizei, das hätten wir früher überhaupt nicht angezeigt, was hier heute als Gewalt so bezeichnet wird. Das war halt so normales Dienstgeschäft oder gehörte irgendwo mit dazu. Das wird heute vielleicht anders eingeordnet. Gewerkschaften zielen auch darauf ab, haben auch ein Eigeninteresse daran, kann man sagen, dass mehr angezeigt wird, weil für sie auch diese Zunahme und diese Bedeutung von Gewalt gegen Polizei etwas ist, was auch anderweitig instrumentalisiert wird. Und diese erhöhte Gewaltsensibilisierung, die zeigt sich dann auch in der Gesetzesänderung und dadurch ist schon mal auch ein anderer Rahmen geschaffen, dass mehr auch angezeigt wird durch die Gesetzesverschärfung. Insofern kann man nicht so richtig eindeutig sagen, ob Gewalt gegen Polizei zunimmt. Die Fallzahlen steigen dazu, aber was gerade auch schwere Gewalt anbelangt, da zeigt sich das nicht so deutlich, dass es zu mehr gefährlichen Körperverletzungen kommt oder zu mehr Totschlagsdelikten kommt.
Was nun das Dunkelfeld anbelangt, gibt's eine aktuelle Studie, die Polizeistudie Megavo, die heißt Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von PolizeivollzugsbeamtInnen. Und die haben Mitarbeitende aus 14 Landespolizeien und der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes befragt. Und die haben herausgefunden, dass in den letzten 12 Monaten vor der Befragung fast 70% der Antwortenden Beschimpfungen, Provokationen mindestens einmal erlebt haben. Was körperliche Gewalt anbelangt, so haben 46% angegeben, dass sie solche mit geringem Verletzungsrisiko erlebt haben und 25% der Befragten sagen, sie haben körperliche Gewalt mit höherem Verletzungsrisiko erlebt. Aus dem Jahr 2010 gibt es eine Studie, die in 10 Bundesländern durchgeführt wurde. Da hatten 89% Beschimpfungen und Beleidigungen innerhalb eines Jahres angegeben. Fast 40% waren geschubst worden, 20% getreten worden und 16% mit Faust oder Hand geschlagen worden. Ungefähr jeder 11. war mit einer Waffe oder einem gefährlichen Gegenstand geschlagen worden.
2012 wurde in NRW eine Studie durchgeführt und auch die kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Gewalt ist verbreitet im Polizeiberuf. Es kommt häufig vor. Mhm. Es kommt sehr häufig vor, dass es sich um nicht tätliche Angriffe behandelt, also um, ja, man könnte vielleicht sagen, psychische Gewalt, Beleidigung. Das ist etwas, was fast jede Polizeibeamtin anscheinend mal erlebt. Und auch andere Formen von Gewalt kommen vor, häufig eher leichtere Formen.
Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt es denn zu dieser Gewalt? Und es gibt ein Erklärungsmodell der Gewaltentstehung nach Ehrlich und Beyer, die da unterschiedliche Aspekte betrachtet. Die Situation, die Personenmerkmale der BeamtInnen und der BürgerInnen und den Arbeitskontext. In der Situation entwickeln sich Interaktionsdynamiken. Und gerade bei Festnahmen, Personenkontrollen oder auch häuslichen Streitigkeiten oder außerhäuslichen Streitigkeiten, nachts an gefährlichen Orten unter Anwesenheit von Dritten oder bei der zahlenmäßigen Überlegenheit, das sind alles so Gefahrenpunkte, die in Richtung, es könnte zu Gewalt gegen Polizei kommen.
Das sind ja auch, wenn wir uns jetzt die Situationsmerkmale anschauen, häufig Situationen, wo die Person ja auch sehr, ich sag mal so, sich in die Ecke gedrängt fühlen, selbst Gewalt erleben, auch wenn die vielleicht legal ist, ne? Auch wenn das Festhalten und die Festnahme, das Handschellen anlegen beispielsweise, selbst wenn das in einem legalen Rahmen passieren, sind es ja Situationen, wo Menschen doch sich sehr eingeschränkt fühlen, wo sie vielleicht auch zu Boden gedrückt werden, also wo sie irgendwo erstmal angegriffen werden, selbst wenn das legal ist, das Handeln. Das können wir jetzt ja hier in dem Kontext jetzt nicht so sagen, aber selbst das, man muss sagen, es sind erstmal Situationen, die die Person auf jeden Fall einengen, irgendwie alarmieren. Plus natürlich Situationen, wo sehr impulsives Verhalten, ne, Nachtleben, Drogen und dergleichen, also wo eh schon Hemmschwellen gesunken sind.
Auch die Personenmerkmale spielen in diesem Erklärungsmodell nochmal eine Rolle. Also die der BeamtInnen, die sind eher männlich, eher jung, neigen zu einer Risiko- und Kampfbereitschaft. Sie sind eher reizbar, emotional instabil und eher unsicher. Sie haben eine strafhärtere Einstellung und ihr Polizeiverständnis ist eher autoritär, also nicht so stark bürgerinnenorientiert. Sie haben eher ein negatives Selbstbild, also ein bisschen die Polizei sowieso Prügelknabe.
Sie haben auch ein geringeres einsatzkompetentes Teamverhalten. Das heißt, sie orientieren sich nicht immer so unbedingt daran, wie ein Vorgehen auch gerade zu zweit im Sinne der Eigensicherung in Leitfäden auch festgeschrieben sind, sondern handeln da etwas autarker von. Sie fühlen sich auch eher arbeitsbelastet, geben eher Erschöpfung an. Auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Merkmale bei denjenigen, von denen die Gewalt gegen die Polizei ausgeht. Hier haben wir es eher mit Personen zu tun, die unter Drogen stehen, Alkohol oder psychisch auffällige Personen sind, also wo die Hemmschwelle eher gesunken ist. Ferner gibt es auch Untersuchungen, die sich den Arbeitskontext noch angeschaut haben, also wie so die Kultur der Dienstgruppe. Und hier zeigt sich, wenn es feste Teams sind, also immer die gleichen, die zusammen rausfahren, dass das auch das Risiko erhöht, Gewalt zu erleben und auch die eigene polizeiliche Gewaltausübung. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir vielleicht so auch eine Quintessenz draus ziehen können, wenn wir uns jetzt diese ganzen Merkmale nochmal anschauen, die Gewalt gegen Polizei erklären. Einerseits erinnert es uns ja auch an viele Punkte, die wir auch in der Folge schon besprochen haben, wo es um illegale Polizeigewalt geht. Also da haben wir schon so viele Überschneidungen, ne, was die Situation anbelangt, aber auch die Einstellung. Und ich glaube, das ist etwas, was man hier aus diesem Bereich auch ziehen kann, dass die Gewalt, die Polizei erlebt, auch nicht völlig losgelöst ist von eigenen Einstellungen und von dem eigenen Handeln, weil sie ja auch immer in der Interaktion eingebunden ist, ja, in der Situation. Also Polizei erlebt es ja nicht völlig willkürlich aus dem Nichts heraus. Und dass PolizeibeamtInnen, die halt eher unsicher sind und das kompensieren durch ein sehr autoritäres Auftreten, die weniger auf die Eskalation setzen, weil sie gar nicht diese innere Ruhe haben und das Vertrauen, wir kriegen das hier schon hin, sondern eher das Bedürfnis haben, jetzt schnell die Situation auch mit Gewalt lösen zu müssen und mit vielleicht auch Grenzüberschritten, dass die Personen dann auch eher in der Gefahr sind, Gegengewalt zu erleben. Das können wir nicht eins zu eins in den Untersuchungen natürlich so sehen, dass man jetzt immer sieht, diejenigen, die Gewalt ausüben, erfahren dann auch eher Gewalt. Das sind ja auch viele Momente, die wirklich in Interaktion sich entscheiden, wie nimmt mein Gegenüber das wahr, wie ich auftrete, wie ich mit dem kommuniziere, wie nehme ich das auf, ne? Wann sehe ich eine Gefahr, wann fühle ich mich angegriffen, wann fühle ich mich gekränkt oder wann kann ich auch einfach mal so einen Spruch, das eine Ohr rein, das andere Ohr raus, an mir vorüber rüberziehen lassen, ohne mich da jetzt so hochzuschaukeln, ja, beispielsweise. Ja. Also das ist, glaube ich, etwas, was man aus all diesen vielen Untersuchungen sehen kann, dass es oft mal Gewaltdynamiken sind, Gewaltspiralen, und dass man auch als Polizeibeamtin etwas tun kann, das eigene Viktimisierungsrisiko zu verringern. Nämlich deeskalative Beamtinnen, die eher besonnen reagieren, vielleicht etwas verantwortungsvoller auch mit der eigenen Gewaltbefugnis umgehen, haben ein geringeres Viktimisierungsrisiko. Und insofern kann man so alles dazu zählen, was so zur Deeskalation als gehört. Also ne, empathisches Auftreten, Respekt auch gegenüber BürgerInnen geben, die Maßnahmen, die jetzt passieren, transparent machen, warum passiert das? All das kann eine Situation auch, die emotional aufgeladen sind, halt eher etwas runterkochen quasi und kann dann auch das eigene Risiko, Gewalt von der Gegenseite zu bekommen, minimieren. Und in dem Zusammenhang hatten wir in der Folge, wo wir uns mit illegaler Polizeigewalt auseinandergesetzt haben, auch schon diesen Begriff der Widerstandsbeamtin aufgeführt, der meint, es gibt halt bestimmte Beamtinnen, die einfach sehr häufig Gewalt erleben. Und da kann man sich fragen, ohne jetzt Victim Blaming zu betreiben, aber trotzdem kann man sich auch fragen, wie kommt es, dass manche Beamtinnen so häufig in Situationen gelangen, wo sie einen Widerstand bekommen, wo sie Gewalt erfahren und andere es anscheinend schaffen, Situationen anders zu lösen und diese Eskalationsspiralen zu durchbrechen.
Was man in der Kritik an der Diskussion um Gewalt gegen Polizei hört, ist eben die Frage, inwiefern handelt es sich da eigentlich um eine Eskalationsspirale? Also inwiefern hat auch die Polizei als Organisation einen Anteil daran, dass es zu einer steigenden Gewalt gegen Polizei kommt? Denn was sicherlich so ist, ist, dass die Eigensicherung immer mehr Bedeutung bekommt. Also, dass das fast schon das Wichtigste ist, was den PolizeibeamtInnen für Einsätze so beigebracht wird. Man muss auf die Eigensicherung achten. Es kommt zu einer gewissen Form der Aufrüstung.
Zum Beispiel im Bereich Taser wäre etwas für NRW, wo nochmal ein zusätzliches Einsatzmittel dazugekommen ist. Genau vor diesem Hintergrund, dass man steigende Zahlen Gewalt gegen Polizei diskutiert hat. Und das war die Antwort darauf. Wir brauchen jetzt sozusagen mehr Instrumente, um ja die Eigensicherung zu erhöhen, um dem Polizeibeamten mehr an die Hand zu geben. Und ein bisschen schade ist es dabei, dass man in diesem Zuge nicht einfach mehr darüber redet, wie können Beamten besser Situationen deeskalieren, wie können sie anders mit bestimmten Situationen umgehen, braucht es vielleicht auch noch andere Expertisen, die man eher dazu führt, also vielleicht braucht es gerade im Umgang mit psychisch auffälligen Personen einfach noch einen stärkeren Einbezug von SozialarbeiterInnen oder Menschen, die darauf spezialisiert sind. Das wären ja auch alles Möglichkeiten, wie wir diesen steigenden Zahlen von Gewalt gegen Polizei begegnen und auch darüber sprechen können. Aber so wie wir es wahrnehmen, bekommt doch in dieser Debatte das Thema Eigensicherung einfach mehr Bedeutung und Aufrüstung, Robustheit. Und man könnte dabei fragen, ja, inwieweit ist das nicht auch sogar kontraproduktiv, also inwieweit nicht auch Eigensicherung Gewalt provozieren kann, wenn wir uns beispielsweise ganz konkret mal vorstellen, dass aus Eigensicherungsgründen Menschen, wenn ihnen Handschellen angelegt werden, sie standardmäßig zum Boden gebracht werden, dann ist das etwas, was ja eine sehr einschreitende, weitreichende Maßnahme für die Person ist, die davon betroffen ist, die in der Öffentlichkeit zu Boden gebracht wird, niedergedrückt wird auf dem öffentlichen Boden und die dann sich sicherlich auch mehr wert und ein höheres Risiko auch ist, dass von der Person Gewalt ausgeht, als wenn das Anlegen der Handschellen anders läuft und anders auch kommunikativ begleitet wird. Zu dieser ganzen Debatte sagt Raphael Bär, dass diese Betonung der Opferrolle, wie er sagt, recht schwierig ist. Also dass Polizeigewerkschaften auch gerade ja immer wieder dieses Thema Gewalt gegen Polizei so hochhängen und dabei immer so eine Opferrolle diskutieren. Die Polizei als der Prügelknabe der Nation oder Mülleimer der Gesellschaft. Und auch das ist etwas, was wiederum weitreichende negative Konsequenzen haben kann, weil wenn ich das so übernehme, dieses Bild als BürgerInnen, dann ist das ja auch ein Vertrauensverlust, den ich dann in den Staat habe, wenn der so als handlungsunfähig immer dargestellt wird. Also auch das kann man sich überlegen, wie gut ist das auch für die Polizei selbst, solche Polizeibilder zu verbreiten.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gewalt gegen Polizei ist ein Thema, das sehr vielschichtig ist. Wenn man sich im Hellfeld das Ausmaß und die Entwicklung ansieht, dann sieht man, dass doch eine beträchtliche Gruppe betroffen ist und dass die Zahlen steigen. Allerdings muss man im Kopf behalten, dass sich das Recht hier verändert hat, dass Gewalt zunehmend nicht toleriert wird und auch die Anzahl der PolizeibeamtInnen steigt. Wir sehen bei den Erklärungen, dass es sich um situative Faktoren handelt, die eine Rolle spielen, aber auch Merkmale von BeamtInnen, BürgerInnen und der Arbeitskontext durchaus eine Rolle spielt. Insgesamt ist der Begriff der Gewalt gegen Polizei immer auch in einem gewissen kritischen Rahmen zu diskutieren, weil die Polizei eben doch sehr viel mächtiger und wirkmächtiger ausgestattet ist im Kontakt mit dem polizeilichen Gegenüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.